Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bist du denn schon so in Weihnachtsstimmung?
Oh ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin absoluter Weihnachtsmensch. Also ich feiere die vier Adventssonntage, wenn es die gibt, ne? Wenn nicht der Heiligabend auf den vierten Advent fällt. Mhm. Dieses Jahr ist es das erste Mal so, nach langer Zeit, dass ich tatsächlich alle Adventssonntage frei habe. Also keine Lesung oder keine Theatervorstellung, wie es ja manchmal so Usus ist. Und das nutze ich schon sehr. Da bin ich bei der Familie und wir feiern die Adventssonntage ja, nach unserem Bedarf.
Und gehst du auch gerne auf Weihnachtsmärkte, so Glühwein und sowas?
Ja, grundsätzlich ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also diese potenzielle Angst, die vielleicht hin und wieder doch berechtigt ist, vor so Massenansammlungen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit, hält mich doch so ein bisschen davon ab, mich auf Weihnachtsmärkten ganz wohl und sicher zu fühlen.
Hm. Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ja, 98% sind schon zusammen.
Also du gehörst nicht zu denen, die am 24. schnell nochmal eben vor die Tür müssen?
Nein, auf keinen Fall. Ja. Nein, nur für das ein oder andere Tütchen Backpulver oder den Vanillezucker oder was dann so in den einzelnen Zutaten vielleicht noch so fehlen könnte. Da gehe ich dann nochmal in den Laden.
Wie sieht denn bei euch der Weihnachtsbaum aus? Klassisch oder bunt?
Jedes Mal dieselbe Frage, auch für mich. Ja, jedes Jahr für mich auch dieselbe Frage, ist es bunt oder weiß? Ich hätte ja immer wieder sehr, sehr gern so einen weißen Baum, auch ganz klassisch mit Lametta und so. Aber mit den Kindern ist es einfach so, dass wir ist immer bunt schmücken, natürlich. Und dann kommt der Weihnachtsmann auf Skiern und diese ganzen kleinen Figürchen und so, das kommt alles ran. Es wird wahnsinnig bunt, es kommen bunte Leuchten ran, Lichter ran. Und das Lametta sparen wir uns. Ja, und dieses Jahr haben wir uns dazu entschlossen, einen etwas kleineren Weihnachtsbaum anzuschaffen, denn wir hatten das letzte Jahr tatsächlich die traumatisierende Situation, dass uns der riesige Weihnachtsbaum, der über 3 Meter war, Altbauwohnung, dass der uns umgefallen ist.
Oh Gott.
Und zwar saß meine Frau vor mir und erzählte und auf einmal sah ich in ihrem Blick den großen Schrecken, die Augen weiteten sich und dann hörte ich in meinem Rücken ein Rauschen und der ganze Weihnachtsbaum sank auf die Seite, weil der Fuß einfach zu klein war.
Oh nein, das ist ja wie im Film.
Ja, das ist wirklich wie im Film. Und dieses Jahr haben wir uns da so ein bisschen beschränkt und auch den passenden Fuß dazu und da wird uns das hoffentlich nicht passieren.
Singt ihr am Weihnachtsbaum?
Ja. Wir singen. Wir haben am 24. ganz klassisch österreichisch, weil wir ja in Wien feiern, kommt das Christkind und wir feiern den 24. als im Prinzip den Haupttag von Weihnachten. Was mir so ein bisschen gegen den Strich geht, weil ich immer empfinde, dass der 25. natürlich der erste Weihnachtsfeiertag, der Hauptweihnachtstag ist. Da ist Christus geboren, da ist um 24 Uhr das Ganze geschehen und der erste Weihnachtsfeiertag ist das mit der Tag mit dem opulenten Essen und so. Und wir feiern jetzt ein bisschen anders. Am 24. wird das opulente Essen gemacht, da ist die ganze Familie beisammen. Und da ist die Bescherung und vor der Bescherung wird gesungen und werden Gedichte aufgesagt. Dann geht ihm das Weihnachtszimmer auf und das Christkind ist eben schon aus dem Fenster geflogen oder der Weihnachtsmann war schon da. Und dann ist Bescherung, die Kinder spielen dann noch bis 22, 23 Uhr. Und der erste Weihnachtsfeiertag ist dann so ein bisschen Reste essen, spazieren gehen und so. Mhm. Und mir liegt es halt sehr, sehr am Herzen, dass der erste Weihnachtsfeiertag halt der Schwerpunkt von Weihnachten ist. Und auch der zweite Weihnachtsfeiertag eben noch Weihnachten ist und nicht, man geht dann irgendwie Leute noch so besuchen und dann so raus und das versandet irgendwie. Nein, nein. Also Weihnachten ist für mich 24. bis 26. Dezember.
Und jetzt am Mittwoch können wir dich erleben in einem Weihnachtsfilm. Bach, ein Weihnachtswunder, passend natürlich zu dem Bach-Jahr, das uns ja bevorsteht. Kannst du dich noch an dein allererstes Mal Weihnachtsoratorium erinnern?
Ja, ich kann mich tatsächlich erinnern an eine Live-Performance. Ich war noch ziemlich klein. Ich bin ja in Rostock groß geworden, an der Ostsee. Und da gibt es ja dieses wahnsinnig romantische Fischerdörfchen Warnemünde, direkt an der Ostsee. Und da gibt es eine Kirche, das ist die Schifferkirche, die Kapitänskirche. Und in dieser Kirche in Warnemünde wurde das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Und wir hatten im Osten so Doppelschallplatten mit dem Weihnachtsoratorium, aber es war im Prinzip immer nur the best of. Also immer nur die Melodien, die eingängig waren, die so mitgesungen wurden. Nie diese Arien und Rezitative. Denn das Weihnachtsoratorium ist ja sehr opulent.
Sehr lang, ja.
Und sehr lang. So, und jetzt saßen wir da und das Ding wurde aufgeführt und unter diesen Bänken, auf denen wir saßen, waren so Heizkörper verbaut von der Reichsbahn. Das waren so runde, längliche Heizkörper unter jeder Bank. Die waren am Anfang sehr, sehr angenehm. Es war ja Winter. Die ganze Kirche war angenehm warm, aber die wurden über das Weihnachtsoratorium wurden die halt wahnsinnig heiß. Und allen brannte sozusagen so ein bisschen der Popo. Und man sah das auch so vor uns, dass die Leute anfingen so unruhig zu werden. Und es waren so, die Zettel waren verteilt mit den Texten und so. Und die Sänger fingen immer wieder von vorne an, so barock. Und immer wieder wurde das alles wiederholt und wiederholt und so. Und wir wurden immer unruhiger und schubberten hin und her. Und das war so meine allererste Begegnung mit dem Weihnachtsoratorium. Die war sehr, 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 sehr unruhig. Und trotz allem habe ich mich also sozusagen mit dem Weihnachtsoratorium seit der Dreharbeiten so angefreundet, dass ich mich jetzt, also morgen, am Montag, am 16. in Wien ins Konzerthaus setzen werde mit meiner Schwiegermama zusammen, die letzten beiden Karten im komplett ausverkauften Konzerthaus wirklich bekommen habe, wirklich keine mehr, so. Und mir das Weihnachtsoratorium anhören werde.
Und du bist ja im Grunde genommen mit Musik auch aufgewachsen. Mit 6 hast du das erste Mal Geigenunterricht gehabt. Wolltest du oder musstest du?
Mit 6 habe ich das erste Mal Geigenunterricht bekommen. Ich habe davor so eine musikalische Früherziehung genossen. Das war eine sehr, sehr gute Vorbereitung darauf. Wolltest du oder musstest du, ist eine gute Frage. Also mit 6 will man immer sporadisch, aber natürlich nicht durchgehend.
Richtig. Und Geige ist ja nun sehr speziell. Und das musst
Geige
ja wirklich
ist sehr
üben.
Speziell. Ja. Ne? Oder wenn man so die Anfänger hört, also macht nicht jedem Freude und vor allen Dingen nicht denen, die zuhören müssen. Ich habe mich trotzdem durchgequält. Ich war nie wirklich, wirklich richtig toll, sodass ich mich irgendwie auf eine professionelle Karriere hätte stürzen können. Absolut nicht. Aber es hat immer dafür gereicht, immerhin, dass ich dann mit 14 in eine Band eingetreten bin, wo ich der Einzige war, der Noten konnte.
Diese Punk-Band?
Genau, diese Folk-Punk-Band. Ja, wir haben so Pogues nachgespielt und auf Straßen aufgetreten und so. Eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und ich habe auch zu den Freunden aus der Zeit bis heute noch einen ganz intensiven Kontakt. Und es macht unglaublichen Spaß, immer wieder sich zu treffen. Teilweise auf dem Dars. Wir singen manchmal nächtelang durch, bis die Sonne wieder aufgeht. Heute noch. Und das macht unglaublich großen Spaß. Und dann habe ich irgendwie in dieser Band angefangen, eben auch Violine, neben der Violine auch die Mandoline zu spielen. Das ist ganz gut, wenn man Gitarre spielt und Geige, kann man die Mandoline spielen. Und habe die Gitarre gespielt und habe dann angefangen, die Jazzgitarre zu studieren, als ich dann 19 war oder 20, ja.
Du wolltest richtig auch mal Musiker werden.
Ich komme richtig aus der Musik und das hat mir auch fürs Schauspiel sozusagen ein paar Pluspunkte eingetragen, weil man natürlich den Text auch auf der Bühne immer wieder wie eine Partitur musiziert.
Also das Timing auch so.
Das Timing, genau, und laut, leise, schnell, langsam. Hörbücher funktionieren über Dynamik, ja. Den Zuhörer zu fesseln, das funktioniert eben über eine Art von Musikalität. Also es hat mir nicht geschadet.
Und du hast Musik dann richtig auch studiert. Erstmal auf Lehramt. Wolltest du tatsächlich Lehrer werden?
Ich wollte tatsächlich Deutsch-Musiklehrer werden. Es ist ein Wahnsinnspensum. Also ich ziehe den Hut ganz tief vor den Leuten, die genau diese Kombination studieren. Ich hatte aber vor allen Dingen einen Lehrer an der Hans Eisler in Berlin im Auge, bei dem ich unbedingt diese Jazzgitarre studieren wollte. Und ich war auch der Einzige an der Hochschule, der diesen Lehrer hatte. Und das war auch leider die Krux an der ganzen Geschichte, weil als ich dann zur Fahne musste, also in dem Fall zum Zivildienst, kam der Rektor der damals neu gegründeten Hochschule in Rostock zu mir und sagte, David, wenn du wiederkommst nach dem Zivildienst, wir können dir den Lehrer von außen nicht mehr bezahlen, der ist so wahnsinnig teuer. Du müsstest dann klassische Gitarre machen und wegen der klassischen Gitarre war ich ja nicht gekommen. Und dann habe ich mich halt umgeschaut, wo kann ich noch mit Bühne irgendwas machen, habe mich dann beworben. Ich wollte einfach nur von Rostock nach Berlin unbedingt und habe mich dann beworben an der Schauspielschule, wurde genommen und das war dann der Lauf der Dinge.
Aber wie und wo hast du die Liebe zur Schauspielerei für dich entdeckt?
Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Theater war für mich immer bis dahin und auch weiter hinaus über Studium eigentlich ein Ort des Musizierens, des Konzerts. Wir hatten in Rostock ein ganz tolles A-Orchester, also ein sehr, sehr angesehenes Orchester. Wir hatten damals den Generalmusikdirektor Zilm, der hat den ganzen Gustav Mahler-Komplex abgefeiert und hat alle Werke von Gustav Mahler zur Aufführung gebracht. Ich habe dann auch im klagenden Lied noch mitgesungen im Chor und es war also ganz, ganz großartig. Also das Theater war für mich immer von Musik belegt und nicht vom Sprechtheater. Und meine schauspielerischen Ambitionen kamen immer so ein bisschen von der Beobachtung des Films. Und was mich da so fasziniert hatte, waren tatsächlich diese Werke von István Csábor, der mit Klaus-Maria Brandauer diese Trilogie gemacht hat, Mephisto, Hannussen und Oberst Redl. Das hat mich unglaublich fasziniert. Und diese Filme waren sozusagen auch ausschlaggebend dafür, dass ich mich dann dafür entschieden habe, mich an der Schauspielschule zu bewerben.
Und zwar eben nicht an irgendeiner, sondern an der Ernst Busch, an der renommierten. Hat das auf Anhieb geklappt?
Ja, das hat auf Anhieb geklappt. Hätte das nicht geklappt, ich hätte mich auch nirgendwo anders beworben. Ich wollte von Rostock nach Berlin, ich wollte unbedingt auch in Berlin sein. Nun hatte das geklappt und ich war den ganzen Tag unterwegs. Ich habe in Pankow gewohnt, ich habe in Oberschöneweide studiert. Ich war 3/4 Stunde morgens Richtung Hochschule unterwegs, am Abend ab 8 Uhr wieder von der Hochschule Richtung Pankow eine 3/4 Stunde. Also ich habe von Berlin eigentlich sehr wenig mitbekommen. Mhm. Fast nichts will ich nicht sagen, aber sehr, 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 sehr wenig, weil das Studium war einfach sehr, sehr zeitintensiv. Und das war auch der Grund eben, warum die Ausbildung auch so fundiert ist.
Wir haben die Rubrik Prominente und ihr Berlin. Welchen Bezug hast du denn so heute zu Berlin? Was gefällt dir an den Berlinern an Berlin oder was gefällt dir möglicherweise auch nicht? Kannst du auch sagen, wir sind ja unter uns.
Also dann sage ich dir ganz vertraulich, jetzt so unter uns. In den 90er Jahren war es so, dass man natürlich, es gab Wohnraum, es war wahnsinnig billig, es waren riesige Wohnungen. Ich hatte als Student mit meiner damaligen Freundin und meinem Sohn, der klein war, wir hatten eine große Wohnung von 120 Quadratmetern in Pankow. Es hat alles fast nichts gekostet. Es war wahnsinnig freundlich, familienfreundlich und es waren immer schon weite Wege. Also ich hatte damals schon Kollegen, die aufgrund dieser weiten Wege wieder zurückgegangen sind in ihre Heimatstädte, um zu studieren, weil sie einfach von Fakultät zu Fakultät so viel in der U-Bahn und S-Bahn saßen, dass sie gesagt haben, das geht mir zum Lernen einfach ab. Also ich hab keine Zeit mehr, um mein Studium wirklich vorzubereiten und durchzuziehen. Ich gehe lieber wieder in meine kleine Enklave und habe da kurze Wege und so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen diese Hassliebe, wenn man in Berlin gelebt hat oder lebt und die Stadt so sieht, wie sie ist. Also sie ist einfach gigantisch groß. Ne? So, und mittlerweile ist es leider auch so, dass natürlich, klar, gentrifiziert, dass man eben ganz, ganz wenig noch adäquaten Wohnraum findet. Also ich habe immer Wohnraum gemietet und brauchte immer eine Mietwohnung und so. Und das war immer sehr, sehr schwierig. Ich habe dann eine Enklave in Brandenburg auf dem Land mir beschafft, was ganz, ganz toll war, vor 10 Jahren schon. Und da bin ich heute noch, aber ich habe mich aus der Stadt an sich zurückgezogen.
Mhm. Aber wenn du in der Stadt bist, hast du so einen Lieblingskiez, wo du sagst, ach, das erinnert mich an früher oder das ist so, ich weiß nicht, viele sagen ja so, das ist der Winnieplatz oder sowas.
Ja, da sagst du, genau, da stichst du ins Wespennest, weil genau an der Stelle, muss ich sagen, hat sich das bei mir komplett verändert. Angefangen hat alles im Prenzlauer Berg und es hat sich dann so sukzessive verschoben. Ich habe dann ganz lange in Mitte gewohnt und heute muss ich sagen, wenn ich in Berlin zu Gast bin, bin ich total gerne im alten Berlin, im Charlottenburg, gerade Saviniplatz oder Budapester Straße. Genau diese Gegenden sind so, ja, finde ich total spannend. Auch dadurch, dass sie so, ja, dass sie irgendwie eine Art von gesundem Wachstum gehabt haben. So. Sie haben so ein Wachstum, also so eine Struktur, die nachvollziehbar ist.
Du hattest immer schon ein Faible für Bach, für klassische Musik, aber eben auch für Bach. Wie war das für dich, als der Produzent auf dich zukam? Mit ihm hattest du ja auch schon Luther gedreht. Wie war das, als er sagte, Mensch, ich würde jetzt gerne mit dir Bach drehen?
Ja, also der Ernst Ludwig Ganzert von der Icon rief mich an. Und wir hatten lange keinen Kontakt mehr, weil ja Luther schon ein bisschen her ist auch. Und auf einmal sah ich so Ernstens Nummer auf dem Display und habe mich gefreut. Ey, cool. Mal gucken, was da irgendwie läuft und so. Und Ernst sagte so, ja, also wir haben ja nur schon den Luther gemeinsam gemacht und jetzt würde eine Figur anliegen. Also ich hätte da so meine Idee, dass du das vielleicht spielen könntest. Würde da gerne Vorschläge machen, auch in der Redaktion und so. Es geht um eine neue historische Figur, eine weitere. Und das wäre Johann Sebastian Bach. Und da habe ich natürlich komplett, also als der das sagte, bin ich in die Luft gesprungen. Ja? Ich war so auf der Straße und dachte so, nein, das kann jetzt nicht euer Ernst sein.
Wusste der deinen Bezug zu Bach?
Ja, das wusste er natürlich, weil ich ja diesen Podcast habe und mich, Klassik drastisch heißt der, und es läuft auf Deutschlandfunk Kultur.
Mit Axel Ranisch.
Mit Axel Ranisch seit 5, 6 Jahren schon. Also wir haben 60 Komponisten durchdekliniert und haben dabei unseren großen Spaß. Ich bin ein unglaublicher Klassik-Fan. Und Bach steht für mich an erster Stelle. Also Bach ist für mich der ultimative, unglaubliche Komponist, der mich immer wieder berührt. Und egal, wo ich gerade stehe und wo ich gerade bin. Und also Ernst Ludwig Ganzert sagte so, also Bach. Und ich machte innerlich einen Hochsprung. Und dann sagte er, ja, und was hältst du denn davon? Die Überlegung wäre, also so ganz vorsichtig mal gedacht und mal überlegt, was hältst du denn davon? Wie wäre es denn, wenn dein Sohn, der Ludwig, den Karl Philipp Emanuel spielt? Weil das wird eine Familiengeschichte und über das Weihnachtsoratorium, die Entstehung und über 3 Tage Weihnachten 1734 und so. Und ich habe natürlich gedacht so, ja, jetzt kommen also viele Komponenten auf mich zu. Jetzt muss ich Entscheidungen treffen. habe mich mit Ludwig kurz geschlossen, habe ihn gefragt, ob das für den überhaupt in Frage kommt und so. Der hat das Buch gelesen und hat dann gesagt, ja, Pap, also könnte ich mir super gut vorstellen, lass uns das zusammen probieren, freue mich total. Wow, bin jetzt aber auch ein bisschen aufgeregt und ich so, ich auch. Und dann haben wir uns, also der Ludwig und ich, uns so ein bisschen aufs Land zurückgezogen, haben das ganze Drehbuch durchdekliniert, sind durch die Szenen gegangen, sind durch die Emotionen der Figuren gegangen, durch die Situation und haben sozusagen so ein bisschen schon vorprobiert, um dann gut vorbereitet zum Drehen zu kommen, weil da ist die Zeit ja immer knapp, gerade bei so einem historischen Wahnsinnsfilm. Und das ist sich wahnsinnig gut ausgegangen. Ich habe dann auch, zweiter Schritt, überlegt, wie nähere ich mich dieser historischen Figur an, von der es wirklich sehr, sehr wenig Aufzeichnungen, bildliche Darstellungen und so weiter gibt. Es gibt ja über ihn, von ihm so eine, wo er auch so 50 ist, also so zu diesen Zeiten, sehr massiv, körperlich sehr stämmig, der hat viel gegessen, der war also
viel getrunken, alles, viel
Bier getrunken, genau, aber aus dem Ding heraus, dass es also damals unsauberes Wasser gab und das Bier einfach sauberer war als das Wasser, haben die alle sozusagen den ganzen Tag so eine Art Leichtbier getrunken, also die müssen alle so ein bisschen den ganzen Tag einen Tee gehabt haben.
Kann ja manchmal helfen.
Kann helfen. Kann aber auch ein bisschen, macht ja auch müde irgendwann. Ne?
Ja, das stimmt.
So, und dann haben wir sozusagen, habe ich mich entschlossen, dem so ein bisschen körperlich auch nahe zu kommen und habe mir so 20 Kilo aufgefressen.
Siehst du, und da wollte ich dich nämlich
da
fragen. Ihr habt doch, ja, nee, aber ihr habt doch beim Film im Grunde auch die Möglichkeiten, wenn du jetzt gesagt hast, nee, das will ich nicht, da so ein, wie nennt sich das, Fettsuit oder was?
Ja, aber
was,
du kriegst ja den Kopf ja nicht. Du kriegst ja nicht den Halt. Und den wenn ich jetzt hin. Also das Plakat sehe, ne, Bach, ein Weihnachtswunder, wir haben jetzt ein tolles Plakat, wo die ganze Familie drauf ist, da ist so der Hals und der Kopf ist so eins, ne? Das sieht aus wie so ein, ich will jetzt nicht, ja, wie, ja, so wie eins. Also das geht so ineinander ja. Über, ne? Also man sieht die 20 Kilo schon ganz gut. Das hat sich auch im Gesicht so manifestiert. Ich habe dann auch so einen ganzen so einen Kurzhaarschnitt bekommen, weil diese Perücke, die er dann immer trug, war ja damals war ja wie eine Mütze. Man ging also raus, setzte sich die Perücke auf im Rausgehen und den Dreispitz noch über die Perücke drüber und dann kam man so und so kennt man halt Bach mit dieser komischen Perücke, aber eigentlich darunter waren ja kurze Haare so und diese ganze Komponierphase und alles in der Wohnung und so weiter ist ja ohne Perücke und so und das ist schon, auch mit dem Bauch, das ist schon eine andere Erscheinung als ich jetzt nach diesem Jahr, ich habe die 17 Kilo bisher wieder runter, 5 müssen noch, also da muss ich auch noch nach Weihnachten ein bisschen dran arbeiten, aber 5 müssen noch und dann ja, so ist halt diese Figur entstanden, also optisch. Und dann kam eben noch Dirigierunterricht dazu bei einem ganz tollen Dirigenten, Studenten aus Weimar, der mich da unterrichtet hat und das war sehr, sehr aufregend.
Und du hast ja, das haben wir vorhin noch gar nicht erwähnt, auch als Kind schon tatsächlich vorm Spiegel immer dirigiert.
Ja, das ist auch nichts, also nichts Spektakuläres, aber mein Freund Axel Ranisch, mit dem ich also diesen Klassik-Drastisch-Podcast habe, der hat das genauso gemacht, nur bei dem war der Schwerpunkt der Komponisten lag bei dem so bei den Russen des 19. Jahrhunderts, Rachmaninow und Konsorten. Und der stand auch immer vorm Spiegel und hat dirigiert. Na klar, so fängt es ja an. Ja, man identifiziert sich ja mit der Musik und versucht da reinzugehen und die Musik sozusagen auch zu durchleben. Und das ist ja dasselbe, was ein Dirigent ja auch macht.
Ja, genau. Also wir standen früher mit der Taschenlampe in der Hand vorm Spiegel und haben die Hitparade rauf und runter gesungen.
Ja.
So. Da waren wir auch noch ganz klein, das ist schon sehr lange her. Du hast gerade von deinem Sohn erzählt, der ja auch deinen Sohn spielt in diesem Film. Das ist eure zweite Zusammenarbeit. Einmal war der im Tatort zusammen und das ist jetzt das zweite. Und mich würde interessieren, ob ihr euch gleich an Rollen annähert. Also ob ihr die gleiche Art habt, euch an Rollen anzunähern oder
nein,
völlig unterschiedlich.
Das war wirklich ganz spannend, weil als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben im Tatort, da war der Ludwig ja so ein bisschen, ja, schon älterer Teenager, aber das war immer noch so eine Papa-Sohn-Geschichte. Der war halt noch ein bisschen kindlich und ich war halt so der Papa. Der Tatort hieß auch Väter und Söhne, also es ging genau um diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. In diesem Falle jetzt bei Bach, jetzt ist Ludwig 27, war das wirklich so eine Annäherung auf Augenhöhe und wir haben also durch die gemeinsame Arbeit an dem Thema festgestellt, jeder Schauspieler, also es gibt so viele Möglichkeiten, sich der Rolle anzunähern, wie es Schauspieler gibt. Also jeder hat da seine Methode und ich war wahnsinnig gespannt darauf, wie der Ludwig damit umgeht. Und da sind wirklich zwei Kollegen aufeinander getroffen, die ganz, ganz unterschiedlich damit umgehen und ich war gespannt und wir haben uns da gegenseitig die Dinge erklärt Und ich war überrascht, wie man damit umgehen kann und so. Und das hat unglaublichen Spaß gemacht, von dem anderen zu lernen und den anderen auch zu sehen, wie er sich so einer Rolle nähert, die ja nicht nur eine Rolle ist oder was sich jemand ausgedacht hat, fiktiv im Heute, sondern wirklich eine historische Persönlichkeit, die ja nach dem Vater, also nach Johann Sebastian Bach, ist ja Karl Philipp Emanuel für die nächste musikalische Epoche wieder der federführende Komponist gewesen. Also das waren ja alles Charismatiker und wie man sich dem nähert. Das hat unglaublichen Spaß gemacht, da meinem Sohn zuzuschauen. Ich hoffe, ihm hat es auch Spaß gemacht, aber das Gefühl hatte ich.
Und ist man da als Vater, wenn man das so sieht, kritischer, als wenn man das jetzt nur so mit einem Kollegen machen würde?
Nein, ich bin da überhaupt nicht kritischer, weil man ist ja mit jedem Kollegen kritisch, gerade wenn es da so ums Eingemachte geht. Und wir haben ja im Film wirklich Konflikte zu thematisieren, die so Vater-Sohn-Konflikte sind, aber auch so ein bisschen eben althergebracht, sodass der Vater dem Sohn eben nicht zugesteht, dass er so ist, wie er ist. Und so, das sind ja eigentlich so Konflikte, die man eigentlich heute nicht mehr haben möchte, die ich Gott sei Dank auch nicht mit meinen Kindern habe, weil ich ihnen nicht vorschreibe, was sie zu machen haben oder auch nicht meine Vorstellung auch nicht in die Richtung gehen, dass ich mir vorstelle, dass sie das jetzt machen müssten, was ich jetzt wollen würde. Also das ist eine Welt, die ist überhaupt nicht meins. Aber in der Zeit war es halt so und das waren diese Konflikte und da konnten wir so einen konventionellen Vater-Sohn-Konflikt sehr, sehr glaubhaft, glaube ich, darstellen.
Ja, und was ja auch spannend ist, du hast es gesagt, es ist ja ganz wenig überliefert eigentlich über das Leben von Bach und seiner Familie. Das heißt, es ist schon fiktiv?
Ja, es ist fiktiv. Natürlich, wir sind nicht in der Situation, dass wir musiktheoretisch und historisch jetzt einen Dokumentarfilm machen und behaupten wollen, dass es so war, wie es war. Sondern wir geben uns natürlich die künstlerische Freiheit und die muss auch drin sein, aus einer Zeit zu erzählen, eine Geschichte zu erzählen, eine Entstehung eines Werkes, was ja bis heute Millionen Leute wirklich, wirklich zu Tränen rührt, jedes Weihnachten, die Entstehungsgeschichte zu erzählen, wie man sie sich vorstellen könnte, dass das eben ein Familienwerk war, dass viele, viele Leute daran gearbeitet haben, dass daran Konflikte aufgearbeitet wurden und das Ganze in 3 Tagen. Und gerade Bach, der ja ganz anders als Schubert oder Beethoven wirklich Familienmensch war und da in einem...
20 Kinder hatte der, glaube ich, ne?
Ja, 20 Kinder wurden geboren.
Die bekannt sind.
Genau, ja. Viele sind auch gestorben, leider.
Ja.
Genau, und der sozusagen da in diesem ganzen Konglomerat und mit der Auffassung, dass er also jede Woche eine Kantate schreiben musste und so mit diesem unglaublichen, mit dieser Menge an Arbeit, dass der das alles geschafft hat, dass man sozusagen da so etwas über 3 Tage erzählt, was auch so gewesen hätte sein können.
Und ich finde, der Bach in deiner Rolle, in deiner Darstellung wirkt auch sehr verletzlich und sehr nahbar auch.
Ich wollte jetzt nicht jemanden, also das kam mir auch gar nicht so in den Sinn. So sehe ich Bach ja auch nicht. Ich sehe seine Musik ja auch ganz unmittelbar. Ich fühle die ja auch. Also ich wollte ihn jetzt nicht auf irgendeine Empore heben und den zum Patriarchen machen davon irgendwas. Ich finde es so toll, wie die Verena Altenberger, die Anna Magdalena spielt, die da die ganzen Kinder zu versorgen hat, die eigentlich das Angebot hat, nach Dresden an den Hof zu gehen als Sängerin, die das eigentliche Angebot hat und er eben nicht. Und die sozusagen das sich zurücknimmt und für die Kinder da ist und für dieses Familienbande sozusagen arbeitet und unterwegs ist, dass sozusagen das erzählt wird, dass das so eine Familiengeschichte ist. Ich finde das eine unglaublich moderne Sichtweise auf Bach und dass trotzdem daraus Werke entstehen, die so Generationen überdauern. Das finde ich viel spannender, als wenn man das so polarisiert und den so auf so einen Sockel stellt. Finde ich nicht so spannend.
Und wie ist das, wenn man so lange dann tatsächlich in dieser Rolle ist und so lange dreht? Wie viel Bach nimmst du denn damit nach Hause? Das kann man ja auch nicht einfach so ablegen.
Nee, das stimmt. Aber komischerweise, dadurch, dass ich mich mit der Musik schon so lange so intensiv beschäftigt habe, hatte ich immer schon so ein bisschen das Bild von einer Person vor Augen. Das geht mir aber mit allen Rollen so. Ich bin jetzt mittlerweile knapp 30 Jahre im Beruf, also ein bisschen drunter. Aber ich habe als Kind schon sehr, sehr viel Studien betrieben, Leute beobachtet, die nachgespielt, die nachgeahmt, bin in deren Emotionen reingekrochen und so. Und habe mir sowas angewöhnt, also Leute auf eine andere Art zu beobachten als jetzt vielleicht jemand anderes. Also viel berufsbezogener, schon von klein auf an. Und wenn ich diese Musik gehört habe oder auch Beethovens Musik gehört habe, dann konnte ich mir ein Bild machen von dieser Person oder mache mir davon ein Bild, was mir entspricht. Und insofern musste ich da gar nicht groß mir eine Rolle anschaffen und dann wieder loslassen, sondern ich habe das mit der Musik verbunden und ich habe mich auch, abgesehen jetzt von der körperlichen Veränderung und dem Dirigierunterricht, eigentlich über die Musik immer dieser Person angenähert. Ja? Anders als jetzt bei Habe Kerkeling, wo ich mich immer mit seinen Sketchen beschäftigt habe und mit seiner unglaublichen Fähigkeit, Leute zu unterhalten und mich da sozusagen da in ihn rein versetzt habe. Aber bei Bach ist es halt die Musik und daraus konnte ich, aus seiner Musik konnte ich eine Figur schöpfen. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ist für mich nachvollziehbar.
Absolut, für uns auch. Weil du gerade H.P. Kerkeling erwähnt hast, der ist ja jetzt gerade am Montag 60 Jahre alt geworden. Da wurden ja auch diverse Filme auch nochmal wiederholt. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsfilme, Ich bin dann mal weg, ja, wo du ja den H.P. verkörperst. Habt ihr euch während der Dreharbeiten, seid ihr euch da auch begegnet?
Während der Dreharbeiten zu dem Film sind wir uns nicht begegnet, weil Harpe sozusagen da sein Greenlighting schon gegeben hatte, sein Go und sich da von der Drehbuchfassung sozusagen wohltuend verabschiedet hatte und jetzt Julia von Heinz die komplette Hoheit gegeben hatte. Das war wohltuend natürlich für alle Kreativen, weil wir hatten ja viel zu tun. Es war ein Mann vor der Kamera und 100 dahinter. Mhm. Also wir hatten richtig, richtig viel zu tun. Das erste Mal, als ich und auch das letzte Mal, als ich Harpe begegnet bin, das war zur Premiere des Films. Und da hat er wirklich sich so geäußert, dass er ganz gerührt ist und sich da verstanden gefühlt hat durch die Darstellung und sich bedankt hat. Und das habe ich so abgelegt und freue mich wahnsinnig, weil dem wollte ich auch gerecht werden. Also ich wollte dem von mir verehrten Komiker, Schauspieler und Unterhalter, Entertainer, ich wollte dem einfach gerecht werden und seiner Verletzlichkeit vor allen Dingen, weil er sich ja in diesem Buch so pur zeigt und so verletzlich und so offen und das wollte ich, da wollte ich auf jeden Fall dem gerecht werden und ihn nicht enttäuschen.
Ein ganz großartiger Film, auch eine tolle Rolle und du hast es auch wirklich sensationell gespielt. Das ist ein Film, den kann ich mir immer wieder angucken. Da bist du ja über den Jakobsweg auch tatsächlich dann gelaufen. Kannst du dir das für dich im richtigen Leben auch vorstellen?
Wir haben diese, wie hieß die noch, dieses Papier am Ende, was man da bekommt, haben wir alle bekommen, weil wir tatsächlich den ganzen Weg abfotografiert haben in Abschnitten. Wir sind dann natürlich irgendwie dreimal am Tag umgezogen und weitergezogen und weitergezogen, aber wir haben im Prinzip chronologisch den ganzen Weg abgefilmt und haben dann in Santiago tatsächlich dieses Briefchen bekommen, jeder, dass wir den Weg gegangen sind. Und da war ich schon so ein bisschen angezündet. Das war schon toll. Und auch in dieser Kirche, dieses Finale, wenn dieser Rauchbottich da durch die Kirche geschleudert wird, das haben die extra für uns eben auch nochmal, also wir konnten dabei sein, dass die in dem Moment, dass da durchgezogen haben. Das war ein großartiger Moment.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass es noch eine besondere Herausforderung ist, jemanden zu verkörpern, der ja noch existent ist, der ja auch noch lebt. Das ist ja anders, ne?
Absolut.
Als wenn du jetzt bei Bach, da kannst du ja, bist du ja komplett frei eigentlich in der Gestaltung.
Ja, ja. Bei Harpe war es tatsächlich so, dass ich ganz froh war, um ganz ehrlich zu sein, dass wir uns jetzt nicht im Vorfeld begegnet sind und dann Dinge ausgetauscht haben und so. Das hätte mir gar nicht so zur Anreicherung der Rolle genügt, weil mir war viel wichtiger, ihn zu sehen von außen, um ihn dann nachzuspielen. Das war mir viel wichtiger, weil ich konnte dann auch wieder viel von meiner Verletzlichkeit mit hineinbringen, wenn er dort diesen Weg geht und diesen Leuten begegnet und sich öffnet und diesem Gott begegnet, wie er es nennt, also diesem Moment, der ihn da so anzündet und so. Das war mir viel näher, ohne ihn damit kontaktiert zu haben. Das war mir viel näher, es so zu transportieren und so zu spielen, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es mir hätte passieren können. Mhm. Da war ich sehr nah bei ihm.
Und dieses Emotionale und dieses Brennende verkörperst du ja jetzt auch wieder bei Bach und als Bach.
Richtig. Nur, dass ich in diesem Fall, also anders als bei Harpe, sehe ich Bach so ein bisschen als so eine Art Inselbegabung, der neben diesen ganzen alltäglichen Einwirkungen und die Thomaner wohnen oben und die Kinder schreien und sind um ihn rum und unten passiert das und die Chorprobe und die Orgelprobe und das und so und dieses ganze zu schreibende Wahnsinnskonglomerat, was da noch auf dem Schreibtisch liegt, den so ein bisschen wie so eine Tunnelbegabung sich immer so in so einen Schaffensprozess hinein zu versetzen und alles andere auszublenden und dann so ein bisschen, na, ich will nicht sagen cholerisch, aber doch schon ein bisschen aufbrausend auf alles andere zu reagieren.
Künstler eben.
Ja, so wie man sich den Künstler vorstellt, richtig. Und das finde ich bei Bach eben das Spezielle. Ja, der ist so ein bisschen, der ist nicht spaßbefreit oder der ist nicht, im Gegenteil, aber der ist eben auch wahnsinnig konzentriert, um diese Menge an Arbeit hinzukriegen.
Aber es ist eben auch ein Genussmensch tatsächlich.
Und abgesehen davon hat er wohl ganz gut und ganz gerne gegessen und Pfeife geraucht.
Bist du im richtigen Leben Genussmensch? Kannst du gut genießen?
Ja, bin ich. Ich bin durch diese Schwankungen des Körpergewichts, zum Beispiel in diesem Jahr, dann darauf geschmissen, dass ich sozusagen meine Diät, wenn man das so sagen will, also meine eiweißhaltige, kohlenhydratearme, kalorienarme Ernährung dann über mehrere Monate durchziehen muss, um dann die 17 Kilo wieder runterzukriegen. Der Stoffwechsel mit 50 ist nicht mehr der schnellste. Also ich muss mich dann wirklich disziplinieren. Und,
machst du Sport eigentlich?
Nein, eben nicht. Nein, weil das bei mir kurbelt das Hungergefühl wieder so an, dass ich dann wieder anfange, darüber nachzudenken, was ich essen könnte. Also ich habe es tatsächlich nur über Ernährung hingekriegt. Das ist aber jetzt kein Tipp, liebe Hörerinnen und Hörer, kein Tipp für jedermann und jeder Frau, sondern das ist wirklich für jemanden, der das schon mehrere Male gemacht hat. Ich habe damals vor 15 Jahren für den Film 3 von Tom Tykwer in 7 Wochen 21 Kilo abgenommen. Da habe ich allerdings 2-mal Sport am Tag gemacht, aber das sind alles so Sachen, die sind für den Beruf gedacht. Das ist nicht, das kann man nicht, wenn man einen normalen Beruf hat, von morgens bis abends, kann man das nicht schaffen. Dann muss man andere Wege gehen. Das ist einfach so. Und in diesem Fall war ich froh, dass ich damit auch jetzt abgeschlossen habe. Ich werde auch keine Rollen mehr annehmen, in denen ich zu- oder abnehmen muss.
Du hast es erzählt, du hattest auch so ein bisschen Unterricht eben des Dirigierens und du hast ja auch wirklich dirigiert in dem Film.
Ja. Ich hab,
Was war das für ein Gefühl?
Ja, Wahnsinn. Diese Anfangssequenz vom Weihnachtsoratorium oder WO, wie es die Insider nennen. Wir haben das WO wieder aufgeführt, das Weihnachtsoratorium. Diese Anfangssequenz, also dem Pauker den Einsatz zu geben und den Original-Thomanern, das sind ja tatsächlich die Knaben vom Thomaner-Chor.
In Leipzig.
Denen die Einsätze zu geben und dem Orchester die Einsätze zu geben, den einzelnen Stimmen, also den Geigen, den Bratschen, den Flöten, keine Ahnung. Das war schon genial. Also ich habe das mit diesem Studenten halt probiert. Der hat mir das beigebracht. Das barocke Dirigieren ist noch ein bisschen anders als das heutige. Also man ist da sozusagen wie ein Metrum. Man muss sehr groß dirigieren, damit also alle sehen, wo man takttechnisch ist. Es war mir ein Fest und ich hatte das große Glück, mit dem tollen Originalkantor der Jetztzeit, Herrn Reitz, gemeinsam zu dirigieren. Da gibt's so Fotos davon, wie wir beide da stehen und die Thomaner dirigieren. Das war schon eine große Freude.
Wo habt ihr überall gedreht?
Wir haben in Weimar gedreht. Wir haben in Merseburg sozusagen die Thomaskirche erzählt. Das ist auch kein Geheimnis. Die Thomaskirche an sich ist akustisch sehr schön, gibt aber optisch nichts her. Also das wäre zum Filmen jetzt weniger spektakulär gewesen wie der Merseburger Dom. Mhm. Und der ist großartig. Und diese Orgel ist halt, es ist ein Wahnsinnsding. Es ist diese große Königin da oben auf der Empore. Und die Empore, die dazu führt, dass man also ein Orchester vor den Chor stellen kann und diesen ganzen Showdown, den haben wir 2 Tage gedreht, da spielen lassen kann. Und unten in der Kirche, im Kirchenschiff sitzen tatsächlich die ganzen Komparsen und da, wo der Altar ist, sitzt der Senat und so. Das konnte man natürlich in diesem Merseburger Dom viel schöner, größer, mit Drohne, mit einem großen, aufsichtigen Kamerabild viel besser erzählen.
Ja, wir können das sehen, jetzt schon in der Mediathek, dann am kommenden Mittwoch 20.15 Uhr im ersten Bach, ein Weihnachtswunder. Du hast es vorhin schon so ein bisschen erwähnt, wir sind ja jetzt kurz vor Weihnachten, du kannst jetzt ein bisschen durchatmen.
Ja, ich kann jetzt ein bisschen durchatmen. Ich stecke momentan in 2 Projekten. Ich drehe in Babylon Berlin in der finalen Staffel jetzt eine Rolle, die ich noch nicht verraten kann, auch wieder eine historische Figur, allerdings überhaupt nicht sympathisch und künstlerisch angehaucht, sondern ganz im Gegenteil. Und ich drehe in Österreich eine tolle Geschichte, eine Miniserie und 90 Minuten werden es wahrscheinlich werden, eine Romanverfilmung, die auch historisch ist. Und beide Projekte laufen wunderbar und ich bin ganz, ganz froh. Abgesehen davon spiele ich natürlich immer noch in Hamburg den Ödipus und Theaterspielen und Film, beides geht sich gut aus, wie man in Österreich sagt.
David, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir wunderbare Weihnachten für dich und deine Familie und einen guten Rutsch in ein gesundes neues Jahr.
Das wünsche ich dir auch.
Dankeschön.